So ein Depp. Wer denkt das nicht immer wieder einmal? Wer spricht es nicht immer wieder einmal aus, wenn es einen entsprechenden kommunikativen Rahmen dafür gibt? Es ist ein ganz natürlicher Impuls, dass wir Probleme, Konflikte und unschöne Zustände Menschen zuordnen, den Deppen halt. Und das Suchen der Schuldigen ist ein ganz normaler, natürlicher Reflex. Dieser Reflex aber kann uns teuer zu stehen kommen, weil er vielleicht das, um was es eigentlich gehen sollte, unsichtbar bleiben lässt. Aber es ist schwer, den Impuls des Deppen zu widerstehen. Denn das Denken in Systemen und in systemischen Zusammenhängen, das kann auch eine Zumutung sein. Mir sind mindestens mal 3 Zumutungen eingefallen, die es verhindern können, die Welt mit systemischen Augen zu sehen. Es geht also in dieser Episode um die Dekonstruktion des Deppen und um die Zumutungen des systemischen Denkens und dennoch einen versöhnlichen Ausblick am Ende der Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Letzte Woche hatte ich einen großartigen Workshop und die anwesenden Menschen haben spannende Gedanken ausgetauscht und irgendwann ging es um schwierige Situationen im Team. Und irgendwie stand im Raum der Begriff des Depp, als rosa Elefant könnte man sagen. Dennoch hat es irgendwie niemand so richtig ausgesprochen, denn jemanden als Depp zu bezeichnen, naja, das ist ja irgendwie nicht sehr wertschätzend, gehört sich irgendwie nicht so richtig. Also keiner hat es so richtig gesagt, aber irgendwann waren wir dann soweit dann doch mal auszusprechen, ja, es gibt Menschen, die sind Deppen und sie werden es vielleicht sogar immer bleiben. Man hat eine gewisse Entlastung gespürt, ein Problem, einen Konflikt, eine unschöne Situation einem Menschen zuzuordnen, dem Depp eben. Und dieser Impuls ist weit verbreitet. Vielleicht wird er nicht immer ausgesprochen, der Impuls, den Depp identifiziert zu haben, weil es sich, wie gesagt, nicht gut und richtig anfühlt. Aber gedacht wird der Depp doch sehr häufig. Und ich nehme mich das selbst gar nicht aus. Und prüfe bitte du, ob du nicht auch irgendwann mal gedacht hast, mein Gott, Walter, was für ein Depp. Und genau das ist ein Problem, wie wir im Weiteren sehen werden. Das heißt, die Überlegung, eine schwierige Situation, ein Konflikt, ein Problem, einen Menschen zuzuordnen, verdeckt uns den Blick auf die Systeme. Warum ist das eigentlich so? Ich denke, unser Denken ist auf Akteure ausgerichtet. Vielleicht hat es sogar historische, evolutionäre Gründe, dass wir sozusagen immer den Agierenden betrachten und ihm gewisse Eigenschaften zuschreiben. Aber da will ich mich nicht zu weit nach vorn wagen. Aber es geht relativ einfach, ein Problem einem Akteur zuzuordnen, einem Täter, einem Schuldigen. Und wir finden ja Schuldige nicht nur individuell, in individuellen Situationen, in unserer Familie, in unseren Vereinen, in unseren Unternehmen, in unseren Teams. Dort gibt es ja immer wieder einmal durchaus kontextabhängige Deppen, sondern Deppen gibt es natürlich auch in der großen gesellschaftlichen Diskussion, in der Politik. Auch da wird ja viel darüber diskutiert. Man ist schnell dabei, die ein oder die andere Person als Depp zu titulieren oder es so zu meinen. Das heißt, diese Personalisierung offensichtlich evolutionär determiniert, wer im Gebüsch den Täter als erstes entdeckt, der überlebt. Und das könnte ein bisschen die Kernidee sein. Das heißt, diesen Depp zu identifizieren, das geht ganz schnell, das ist ganz intuitiv, das dauert nur wenige Sekunden und fertig, man hat den Schuldigen oder die Schuldige. Vielleicht lässt sich das Ganze sogar mit Luhmannschen Überlegungen untermauern. Denn Luhmann geht davon aus, dass der autopoetische Operant in lebendigen Systemen ein Phänomen benötigt. Es gibt einen Phänomenenbedarf, wie Luhmann es nennt. Und die Person, die man als Depp bezeichnet, zunächst mal in den Gedanken, ist halt ein schnell geschaffenes Phänomen und dann kann man die ganzen Probleme um dieses Phänomen herumbauen und ist schnell fertig. Es ist ein Mittel der Komplexitätsreduktion im Gehirn und auch das durchaus evolutionär sinnvoll. Wir machen es uns also nicht unnötig schwer, ganz im Gegenteil, wir machen es uns so einfach wie möglich. Und wenn wir eine Person finden, der wir die Schuld geben können, dann haben wir das Problem schnell gelöst. Hat ja nichts mit mir zu tun, gibt auch keine anderen Ursachen. Der Depp ist schuld. Ja, so könnte man sich das vielleicht vorstellen. Und das Gleiche gibt es natürlich auch im kommunikativen Raum. Also auch der Operant der Kommunikation im sozialen System braucht Phänomene. Und auch hier ist es natürlich einfach, eine Person zu identifizieren, der man die Probleme zuschreibt. Aufgrund der falschen Entscheidungen dieser Person haben wir heute die Krise, haben wir heute die Probleme und schon hat man das Problem ordentlich aufgeräumt, man hat ein Phänomen entdeckt und Komplexität reduziert. Auch Paul Watzlawick hat hier einen spannenden Gedanken beizutragen, nämlich die Interpunktion von Ereignisfolgen. Das beginnt zunächst mal damit, dass die Kommunikation wahrscheinlich, wenn wir systemtheoretischen Gedanken folgen, keine If-Then-Else-Beziehung eingeht, sondern eine Zirkularität ist. Und wenn es Zirkularitäten sind, dann kann man irgendwo interpunktieren, also man kann irgendwo schneiden. So könnte man zum Beispiel sagen, ich kontrolliere ihn, den Depp, weil er unzuverlässig ist. Man könnte aber die Interpunktion auch andersrum setzen. Man könnte sagen, er ist unzuverlässig, weil ich ihn kontrolliere. Verstehst du den Dreh? Je nachdem, wie rum du die Sache, die Zirkularität auflöst, wo du sozusagen den Punkt setzt, bekommst du zwei völlig verschiedene Antworten, die hier allerdings schon den Lösungsraum öffnen, auf dem ich im Weiteren hinaus möchte. Das heißt, die schnelle Zuschreibung auf einen Menschen, diesen Menschen als Depp zu bezeichnen, löst zunächst mal das Problem der Komplexität und schafft auch eine gewisse Ruhe. Das Dumme ist nur, dass das Phänomen mit dem Benennen des Depps oftmals gar nicht gelöst ist. Selbst dann nicht, wenn es mir gelingen sollte, diesen Depp loszuwerden, kann das Problem bleiben. Und die Ursache ist dann eine völlig andere, nämlich das System, welches den Depp überhaupt erst geschaffen hat. Und genau hier ist dann die Problematik. Wenn ich den Depp schnell benenne und damit schon die Komplexitätsreduktion durchgeführt habe, dann vergesse ich vielleicht, hinterher die systemischen Ursachen zu beleuchten, die den Depp überhaupt gemacht haben. Und gegebenenfalls kann ich zuerst mit den systemischen Ursachen beginnen und dann gibt es überhaupt gar keinen Depp mehr, weil dann hat sich der Mensch nur deppert verhalten, weil das System ihn entsprechend determiniert hat. Das könnte man sich also durchaus vorstellen. Das heißt, wenn man sich diesem Thema des Deppen nähert, bietet sich eine systemische Frage an, die du dir immer wieder mal stellen kannst, wenn du einen Depp diagnostizierst. Vielleicht in deinen Gedanken, vielleicht aber auch im kommunikativen Raum. Und die systemische Frage ist die Frage nach der Ausnahme. Ist dieser Mensch eigentlich immer ein Depp? Der hat doch auch Familie, also zum Beispiel einen Partner. Ist er da auch ein Depp? Der hat ja auch Kinder. Ist er da auch ein Depp? Der arbeitet doch auch in einem Verein mit, ehrenamtlich. Ist er da auch ein Depp? Der ist auch im Wanderclub mit dabei. Ist er da auch ein Depp? Und schnell kommt heraus, eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein ganz umgänglicher Typ, wenn man mit ihm wandern geht. Aber hier, in der Firma, in der Organisation, im Business, da ist es schon ein Depp. Aha. Das heißt also, offensichtlich gibt es Kontexte, man könnte auch sagen, Rahmenbedingungen oder Systeme, in denen sich dieser Mensch nicht als Depp präsentiert. Und warum ist das so? Oder andersrum gesprochen, welche Rahmenbedingungen hat unser System eigentlich entwickelt, dass sich dieser Mensch hier in unserem Kontext als Depp positioniert oder als Depp gibt oder Beobachter ihn als Depp bezeichnen würden? Das heißt, hier stellt man fest, dass die Deppheit, ich nenne sie mal so, vom Kontext abhängt und nicht im Menschen liegt. Und das ist eine erste wichtige Erkenntnis. Also wenn wir schon einen Deppen diagnostizieren, dann bitte nicht den ganzen Menschen, sondern nur die Handlung dieses Menschen in seiner Rolle, in diesem Kontext, in dieser Organisation, in dem wir ihn gerade beobachten. Und nun gibt es, wie gesagt, mindestens mal zwei Möglichkeiten, die diese Person zum Depp macht. Vielleicht seine Persönlichkeit, vielleicht aber auch die Determinierung des Systems, die ihn vielleicht sogar dazu zwingen, sich als Depp zu positionieren. Gregory Bateson hat in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass der Kontext die Bedeutung bestimmt. Das heißt, es gibt kein Verhalten ohne Kontext. Jedes Verhalten eines jeden Menschen ist immer vom Kontext abhängig, in dem sich der Mensch verhält. Und das ist ein bisschen die Auflösung, dass wahrscheinlich kein Mensch in jedem Kontext ein Depp ist. Luhmann hat das Ganze mit Person und Rolle differenziert. Das heißt, wir reden eigentlich nie vom ganzen Menschen, wenn wir jemanden als Depp bezeichnen, hoffentlich nicht, sondern immer nur sein Verhalten in der jeweiligen Rolle. Und wenn wir uns das bewusster machen, dass es die Rolle der Person ist, die wir als schwierig wahrnehmen, dann haben wir ganz andere Handlungsmöglichkeiten, systemisch zu interagieren, so wie ich im Weiteren etwas detaillierter ausführen möchte. Und da habe ich ein schönes Beispiel, zu dem ich allerdings nur Hypothesen beitragen kann, weil ich natürlich die Auflösung selbst nicht kenne. Aber ich finde, der Dieselskandal, der vor einigen Jahren den Volkswagen-Konzern erschüttert hat, ist ein schönes Beispiel. Die Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns haben ganz offensichtlich die strengen Abgasnormen, die in den USA vorgeschrieben sind, nicht erreicht. Und deshalb hat man dann eine Software entwickelt, die auf dem Prüfstand so tut, als wäre es so. Das Ganze ist dann aufgeflogen und hat zu einem großen Skandal geführt, der den Volkswagen-Konzern mehrere Jahre erschüttert hat, würde ich sagen. Was man übrigens sofort gemacht hat, war es, Schuldige zu suchen. Das waren zuerst die armen Ingenieure und Techniker, die diese Software entwickelt und implementiert haben, dann deren Vorgesetzte, bis man dann an der Führungsspitze der Unternehmen nach Schuldigen gesucht hat. Man könnte auch sagen, wer war der Depp, der das angeordnet hat? Und am Ende kam man dann bei einigen Schuldigen raus. Ich kann mich daran erinnern, dass man Robert Stadler für schuldig gesprochen hat. Er saß sogar im Gefängnis, hat sie also juristisch strafbar gemacht. Ich glaube, bei Martin Winterkorn ist es nicht gelungen. Man hat wohl darüber diskutiert, ob er gewisse Aktennotizen, die in seinem Koffer waren und den Sachverhalt deutlich gemacht haben, gelesen haben muss oder gelesen hat oder doch nicht gelesen hat. Also über solche Dinge hat man philosophiert. Man hat also versucht, Schuldige zu identifizieren. Schuldige Menschen. Das ist einerseits juristisch passiert, aber das ist auch emotional passiert. Man könnte auch sagen, man hat Deppen gesucht, denen man die ganze Geschichte in die Schuhe schieben kann. Das waren dann, wie gesagt, die Techniker und Ingenieure, die ganz konkret an der Front waren und dann die Manager, die das zu verantworten hatten. Was man bei der Gelegenheit nicht groß diskutiert hat, aus meiner Sicht aber die systemische Frage gewesen wäre, welche Rahmenbedingungen des Systems haben eigentlich dazu geführt, dass dieser Fehler oder dieses Problem nicht offen angesprochen und mit anderen Mitteln gelöst werden konnte? Meine Hypothese: Es gab eine schlechte Fehlerkultur, die dazu geführt hat, dass man Fehler nicht kommuniziert hat, sondern versucht hat zu vertuschen. Hier könnte tatsächlich Martin Winterkorn schuldig sein, aber an einer ganz anderen Stelle. Denn obwohl ich nie bei Volkswagen gearbeitet habe, ist mir zu Ohren gekommen, dass Winterkorn Qualitätsrunden organisiert hat, in denen er Menschen den Kopf runtergerissen hat, im metaphorischen Sinne, wenn sie Fehler gemacht haben. Er hat also keine Fehler geduldet. So jedenfalls ist mir nahegetragen worden. Vielleicht stimmt es ja auch nicht. Ist auch nicht das entscheidende Thema. Das entscheidende Thema ist, dass im Volkswagen-Konzern ganz offensichtlich eine Fehlerkultur herrschte, die vielleicht auch von Winterkorn verantwortet war, die dazu führte, dass man über Fehler nicht offen gesprochen hat, dass man sie nicht zugeben wollte, weil man wusste, dafür bekommt man den Kopf runtergerissen. Und wenn Winterkorn schuldig gewesen wäre, dann vielleicht deshalb, weil er diese Fehlerkultur nicht verhindert hat oder vielleicht sogar befördert hat. Also eine ganz andere Schuld als der Depp, die konkrete Deppsuche und Bezeichnung im Dieselskandal. Ich hoffe, du weißt, auf was ich hinaus möchte. Der erste Impuls der Reduzierung einer großen Komplexität ist es, wir haben jetzt einen Schuldigen gefunden, vielleicht sogar ins Gefängnis gesteckt. Wenn aber das System problematisch agiert, wenn eine schlechte Fehlerkultur vorliegt, dann würde auch hinterher wieder so ein Fall auftreten können, weil man das System überhaupt nicht als Beobachtungsobjekt identifizierte und gar nicht die Problematik im System gesehen hat und damit natürlich auch nicht daran arbeiten konnte. Wenn das der Fall sein sollte, hat man zwar ein Bauernopfer gefunden, könnte man sagen, aber man hat das Problem nicht an der Wurzel gelöst, das systemische Problem. Und diese Komplexitätsreduktion würde natürlich auch funktionieren, verlangt aber doch einiges mehr an Umdenken und Andersdenken, ist komplizierter und ein Stück weit wohl auch nicht intuitiv. In dem Zusammenhang gibt es übrigens eine schöne Vokabel, die auch Luhmann geprägt hat: brauchbare Illegalität. Also wenn beispielsweise in einem System eine Fehlerkultur herrscht, die schlecht ist, dann könnte eine brauchbare Illegalität darin bestehen, trotzdem die Fehler anzusprechen und transparent zu machen, also gegen die Kultur zu agieren. Und diese brauchbare Illegalität, die sollte man eigentlich sogar pflegen, denn wie es Luhmann richtig sagt, sie ist brauchbar. Sie challenged die Regeln, die Entscheidungen einer Organisation, aber auch deren Kultur. Also immer dann, wenn du Menschen als brauchbar illegal identifizierst, und oftmals sind es Menschen, die nicht bequem sind, dann feiere sie lieber als Ressource, als sie zu verurteilen und vielleicht sogar mundtot zu machen. Sie sind eine wichtige Ressource, die immer wieder prüfen, können wir hier nachsteuern, kulturell oder auch mit unseren Entscheidungen, mit unseren sogenannten entscheidbaren Entscheidungsprämissen, also können wir unsere Kommunikationswege optimieren, unsere Programme oder unser Personal. Brauchbare Illegalität also als wichtige Ressource. Nun hatte ich ja eingangs in dieser Episode gesagt, dass es den Menschen schwerfällt, die systemische Gedankenwelt zu aktivieren, weil sie doch ein bisschen anti-intuitiv ist. Und da schließe ich mich selbst ein. Also man hat ganz schnell einen Deppen identifiziert. Es ist sehr viel schwerer, die systemische Perspektive zu beleuchten. Denn ich finde, neben der höheren Komplexität der Gedankengänge, die dafür notwendig sind, gibt es noch mindestens drei andere Gründe, die man als Zumutung verstehen könnte. Und auch darauf möchte ich kurz ein bisschen eingehen. Die erste Zumutung würde ich mal mit der Fremdheit bezeichnen. Das System, dessen Teil du bist, vielleicht sogar das System, welches du mitgestaltest, aktiv mitgestaltest, hat eine eigene Dynamik, ist eine eigene Institution, ist unabhängig von dir, ein Stück weit fremd, außerhalb von dir. Mit der Konsequenz, dass du, obwohl du das System vielleicht sogar erschaffen hast, nicht in der Lage bist, die Regeln des Systems nach deinem Gutdünken zu ändern. Das gilt für deine Familie, das gilt vielleicht für deinen Verein, in dem du aktiv mitwirkst, auch dein Team, deine Organisation, dein Unternehmen, wenn du ein Unternehmen hast. Es ist dir fremd. Im Juristischen würde man sagen, es ist wie eine dritte Person. Das System steht neben dir wie eine weitere Instanz und bedarf und ermöglicht einer eigenen Betrachtung. Und das kann ein komisches Gefühl verursachen, wenn man feststellt, eigentlich ist mein eigenes System mir fremd. Und deswegen ist es vielleicht ein schwieriger Gedanke, eine Zumutung. Ja, die zweite Zumutung ist die Schuldlosigkeit. Ja, wenn ich nicht sage, der und der ist schuld, die und der sind die Deppen, ja, dann muss ich andere Ursachen finden. Das macht die Sache komplizierter, das macht die Sache aufwendiger. Das heißt, wenn niemand schuldig ist und man kein Tribunal aufbauen kann, indem man den Schuldigen auch ein Stück weit verurteilt, dann muss ich mich mit den Mustern und den Strukturen des Systems beschäftigen, was die Sache schwieriger macht, aber, wie wir alle wissen, sehr viel nachhaltiger. Dennoch, das Verlieren von Schuldigen, wenn man diesen Gedanke konsequent denkt, ist eine Zumutung, denn es ist nicht intuitiv. Und last but not least, der Machtverlust. Selbst wenn ich an der Spitze einer Organisation stehe, selbst dann, wenn ich die Regeln beobachte und kenne und teilweise sogar selbst geschaffen habe, ich kann sie nicht nach meinem eigenen Gutdünken ändern, denn das System lebt selbst, hat ein Eigenleben im wahrsten Sinne des Wortes und ich habe nicht die Macht, dieses System nach meinem Gutdünken zu verändern, sondern das System muss die Regeln, die es ändern möchte, selber ändern. Und das betrifft ein Team, dessen Leiter ich bin, eine Organisation, die ich führe, eine Familie, in der ich mich verantwortlich fühle oder halt auch ein Unternehmen, das ich verantworte. Ich kann es nicht nach Gutdünken, Kraft meiner Wassersuppe, könnte man sagen, verändern und dieser Machtverlust ist auch eine Zumutung. Also viele Zumutungen, wenn man sich ins Feld des systemischen Denkens begibt und dennoch hoffe ich, dass ich dich ermuntern kann, es trotzdem zu tun. Denn es gibt eine paradoxe Belohnung, so würde ich es mal bezeichnen. Wer die Grenzen der Schuldzuweisung, die Grenzen der Personalisierung diesen Impuls widersteht, wird umso handlungsfähiger und damit mächtiger und nicht ohnmächtiger, was die Gestaltung von Systemen anbelangt. Wer also gleich den Depp sucht und findet, schaut oftmals gar nicht auf das System. Die Veränderung des Systems ist aber der viel größere Hebel. Das heißt, wenn du dich versuchst zu bemühen, die Depp-Zuschreibung zu vermeiden und stattdessen systemisch konstruktivistische Ursachen zu identifizieren, wirst du am Ende gewinnen. Also ein Paradox, welches sich zu deinen Gunsten auflöst. Statt die Deppen auszutauschen und dann vielleicht festzustellen, dass auch die neue Person in der gleichen Rolle schon wieder ein Depp ist, Überraschung, könntest du Systemregeln und Bedingungen hinterfragen und durch Interventionen versuchen zu verändern, um dadurch die Rahmenbedingungen zu schaffen, die keinen Depp mehr bedingen. In letzter Konsequenz könnte man hier Heinz von Försters ethischen Imperativ sinngemäß anwenden. Förster sagte ja, handle stets so, dass sich die Anzahl der Möglichkeiten vergrößern. Und wenn du den Depp suchst und gefunden hast, dann hast du genau eine Option genutzt. Wenn du dagegen sagst, naja, vielleicht könnten ja Systembedingungen dazu beitragen, dass wir hier einen Konflikt oder eine Krise haben, dann würdest du die Anzahl der Möglichkeiten zur Intervention vergrößern und damit neue Horizonte öffnen und vielleicht Deppen aus deiner Welt verbannen. Das wäre doch großartig. Wenn du also gerade einen aktuellen Depp haben solltest, dann frage dich vielleicht mal, wo ist die Ausnahme? Hast du sie identifiziert? Ist diese Person woanders kein Depp? Und wenn es so sein sollte, was eher wahrscheinlich ist, an was kann es liegen, dass diese Person sich in deiner Organisation als Depp positioniert? Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Dein Heiko.